Sejam todos bem-vindos no Europa Podcast.
Willkommen zur neuen Staffel unseres Europa-Podcasts rund um die Staatliche Europaschule Berlin, kurz SESB. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, das bin ich, Manuel, und mein Co-Host Christoph, nehmen euch in den nächsten 5 Ausgaben mit an einen Ort, an dem Europa jeden Tag im Klassenzimmer stattfindet.
Ganz genau, denn für diese Staffel sind wir mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch gekommen. Darunter war eine Gründerin des bilingualen Lernens, ein SESB-Koordinator, Schulleitungen, Lehrkräfte, aber auch Schüler und Elternvertreterinnen und Elternvertreter sind hier zu Wort gekommen.
Sie alle erzählen, was die SESB für sie bedeutet. Persönlich, konkret und manchmal auch überraschend ehrlich.
In Folge 1, die ihr heute hört, geht es um die Geschichte der SESB. Wie ist dieses Schulmodell entstanden? Wer hatte die ersten Ideen und wie wurde aus engagierten Eltern und Lehrkräften am Ende eine staatliche Europaschule?
In Folge 2 fragen wir uns, warum eigentlich staatliche Europaschule Berlin? Warum entscheiden sich Familien für diese Schulform? Was begeistert Kindern, Eltern und Lehrkräfte am zweisprachigen bikulturellen Lernen und wo liegen hier die Herausforderungen?
In Folge 3 schauen wir uns ganz konkret den Schulalltag an. Wie fühlt sich ein ganz normaler Tag an einer Europaschule an? Wie klappt Unterricht in 2 Sprachen und was macht das Miteinander in den Klassen aus?
In der 4. Folge sprechen wir noch einmal genau über die Rolle der Eltern. Wie begleiten Eltern ihre Kinder auf diesem Schulweg? Wie engagieren sie sich in der Schule und warum ist ihre Unterstützung so wichtig für das Gelingen der staatlichen Europaschule Berlin?
Und last but not least, in Folge 5 werfen wir einen Blick in die Zukunft und sprechen über Zukunftswünsche. Was wünschen sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die Gründerin für die nächsten Jahre? Und wie soll sich die SESB weiterentwickeln, damit sie ein Ort gelebten Europas bleibt?
All das erzählen wir hier nicht alleine, sondern vor allem mit den Menschen, die die SESB gegründet, geprägt, gestaltet und auch heute noch erleben und auch für die Zukunft gestalten.
Also Kopfhörer auf, bequem machen.
Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß mit unserer Staffel zur staatlichen Europaschule Berlin.
Wir starten mit Folge 1.
In dieser ersten Folge geht es um die Geschichte der SESB. Wie hat alles angefangen? Wer hat das Modell erfunden? Und wie ist daraus ein Netzwerk von heute 18 Grundschulen, 16 weiterführenden Schulen und einem Oberstufenzentrum mit mehr als 7000 Schülerinnen in 9 Sprachkombinationen geworden?
Und um das erzählen zu können, haben wir interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für uns gewinnen können. Zum einen Christiane Peschek, die zu den Mitinitiatoren gehört, mit Willi Stotzka, einem Urgestein der SESB und langjährigem Koordinator, mit Dr. Daniela Liebscher als Elternvertreterin im deutsch-italienischen Zweig, mit Konstantin Sass aus dem deutsch-spanischen Kontext sowie mit Martin Babitz vom polnischen Zweig.
Fangen wir vorne an. Christoph, nimm uns doch einmal mit. Wo begann diese Geschichte? Und bevor es zur staatlichen Europaschule Berlin wurde, da war doch erstmal eine Elterninitiative, nicht wahr?
Genau, der Anfang liegt in den frühen 1980er Jahren und er ist sehr persönlich. Eine der zentralen Figuren ist Christiane Peschek, französische Muttersprachlerin, Lehrerin und später Motor der damaligen AG der Europa-Union Berlin, staatliche Europaschule. Und sie erzählt, dass alles buchstäblich im Wohnzimmer angefangen hat.
Es war so, dass es natürlich erstmal in der Familie angefangen hat, das heißt mit meinem älteren Sohn, dass ich mit dem Sohn Französisch gesprochen habe und mein Mann Deutsch. Und dann habe ich überlegt, wie man das noch, wie man meinem Sohn helfen konnte, zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die auch Französisch sprechen, bis auf die Großeltern in Frankreich natürlich. Und ich habe eben Franzosen getroffen in Berlin und wir haben uns in einem Verein getroffen und wir haben uns gedacht, wir waren 3 Lehrerinnen mit kleinen Kindern, dass man doch schon Kurse für die Kinder, die in Französischkurse geben könnte nachmittags für die Kinder, die in also deutschen Schulen und Kitas waren. Und das hatte einen enormen Erfolg. Das war 82. Mhm. Und wir waren am französischen Gymnasium, da alle haben geholfen, also der Konsul und alle hier in Berlin, der war noch der Militärgouverneur auch, ja. Und wir haben 350 Kinder erreicht, von 3 bis 18. Also wir hatten viele Kurse nachmittags.
Also am Anfang Nachmittagskurse, organisiert von Eltern, getragen von der französischen Community in Berlin. Keine staatliche Struktur, sondern ganz viel Engagement.
Genau, und aus diesem Erfolg entsteht der Gedanke, wenn so viele Kinder nachmittags kommen, müsste es doch auch eine richtige Schule geben, in der Deutsch und Französisch gleichberechtigt sind. Christiane erzählt uns nämlich dann, wie diese Idee zum Senat getragen wurde und was daraus geworden ist.
Und dann kam die Idee, vielleicht hätten Eltern noch Interesse an einer deutsch-französischen Schule. Ja, und dann hat uns der Konsul geholfen, das heißt, er hat Briefe an die Eltern geschickt und es gab genug Interessenten und damit sind wir zum Senat gelaufen, das war 83.
Schon lange her.
Schon lange her. Und im Senat wurden wir sehr gut empfangen, weil sie das gut fanden, dass wir Französisch verstärken gegenüber Englisch. Und ein Jahr später konnten wir schon deutsch-französische Klassen in Schmargendorf eröffnen.
Also in Schmargendorf ist losgegangen. Ist die allererste staatliche Europaschule in Berlin.
Das war noch keine Europaschule. Das war, wie hieß das? Abweichende Organisationsform mit zusätzlichem Französischunterricht. Das war so kompliziert. Also AO Französisch haben wir gesagt. Und es war so, dass es alles auf Deutsch war, plus eine Stunde Französisch und, sehr wichtig für uns, eine Kantine und Nachmittagsbetreuung auf Französisch. Und das war schon also ein wichtiger Punkt.
Das heißt, erst Nachmittagskurse, dann eine erste deutsch-französische Klasse in Schmargendorf, das berühmte AO Französisch, aber eben noch keine SESB.
Ja, du sagst es. Und trotzdem steckt da schon die Grundidee drin. Zwei Sprachen, ein gemeinsamer Alltag und der Anspruch, dass beide Sprachen ernst genommen werden. Und aus dieser Erfahrung entsteht dann Ende der 1980er Jahre in der Europa-Union die Arbeitsgruppe, die später AG, Staatliche Europaschule Berlin heißt. Dort wird das Konzept geschärft. Zwei gleichberechtigte Unterrichtssprachen, jede Lehrkraft unterrichtet in ihrer Muttersprache und die Klassen sollen möglichst paritätisch besetzt sein.
Wann wird aus diesen Vorläufern dann die Staatliche Europaschule Berlin?
Der politische Startpunkt ist 1992. Berlin ist nach dem Mauerfall neu sortiert. Der Senat richtet den Blick auf Europa und auf Mehrsprachigkeit, auf die Sprachen der Alliierten und der vielen Migrantinnen und Migranten in der Stadt. In diesem Kontext wird die Staatliche Europaschule Berlin als Schulversuch gestartet. Am Anfang sind es 160 Schülerinnen und Schüler, 6 Grundschulstandorte und 3 Sprachkombinationen. Deutsch-Englisch, Deutsch-Französisch, Deutsch-Russisch.
Also ziemlich überschaubar, wenn man es damit vergleicht, was daraus später wird.
Ja, und genau diese Entwicklung hat Willi als Lehrer und späterer Koordinator miterlebt. Und er hat sehr plastisch beschrieben, was ihn an diesem Modell begeistert.
Das Einzigartige an diesem Modell ist eigentlich, dass es mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, sozusagen. Also ich glaube, mindestens 4. Im Märchen sind es, glaube ich, mehr, aber das hier ist kein Märchen. Die SESB macht also verschiedene Sachen gleichzeitig, die also sehr, sehr wertvoll sind für eine Stadt wie Berlin, in der ganz viele Kulturen und Sprachen miteinander leben und also mindestens ein Drittel der Bevölkerung Migrationsgeschichte hat oder internationale Geschichte hat, wie man besser sagt. Sie ermöglicht den Kindern, die also eine andere Erstsprache haben als Deutsch, diese Erstsprache als Ressource und nicht nur mit dem Defizit, ich kann nicht, Deutsch ist nicht meine Erstsprache, sondern als Ressource einzubringen und auch weitere zu entwickeln und als Teil ihrer ja auch persönlichen und kulturellen Identität, also diese Sprache weiter zu pflegen und zu entwickeln auf ein bildungssprachliches Niveau. Sie ermöglicht ihnen gleichzeitig die deutsche Umgebungssprache, also auf ganz hohem, also ganz hohe Kompetenzen dazu entwickeln, die also muttersprachlich sind. Und sie ermöglicht Kindern und Jugendlichen, die deutschsprachig sind, die Deutsch als Erstsprache haben, eine andere Sprache auf einem Niveau zu erlernen am Ende. Also wenn sie bis zum Abitur gehen, haben sie nach europäischem Referenzrahmen das Niveau C2, das höchste, das es überhaupt gibt. Und das ist ein Niveau, das man mit keinem Fremdsprachunterricht in der Berliner Schule ansonsten erreichen kann. Das macht die alles gleichzeitig. Und dann könnte man noch mehr Fliegen dazu zählen, also die interkulturelle Kompetenz, die Kinder da erwerben. Und das ist, ich denke, dass die SESB immer eine Art Impfstoff ist gegen Beschränktheit und monokulturelles Denken oder kulturhegemoniales Denken.
Ich mag dieses Bild, Impfstoff gegen monokulturelles Denken. Und gleichzeitig ist wichtig, die SESB ist kein Elite-Gymnasium, keine Diplomatenschule.
Ja, so ist es. Die offizielle Beschreibung ist sehr klar. Europa für alle ohne Kosten. Keine Schulgebühren, keine gesonderte Auswahl nach Geldbeutel. Übernachfrage wird per Los geregelt, nicht nach Beziehungen. Und trotzdem ist der Anspruch sehr hoch. Beide Sprachen sollen am Ende auf hohem Niveau stehen, in vielen Zweigen bis zum Abitur.
Wir haben jetzt viel über Politik und Konzepte gehört. Lass uns einmal in den Alltag schauen, wie fühlt es sich an, auf so einer SESB zu sein? Du hast mit Dr. Daniela Liebscher gesprochen, die 3 Töchter im deutsch-italienischen Zweig hatte. Was erzählt sie über ihren Einstieg?
Sie verbindet eine persönliche Biografie mit der staatlichen Europaschule Berlin und ihrer Geschichte. Und das hört man sehr schön in ihrem Wort Einstieg.
Ich habe 3 Töchter, die ich auf der deutsch-italienischen Grundschule, der FINU-Schule damals, also meine älteste, eingeschult habe. Ich hatte von der Schule gehört, und das ist, glaube ich, sehr typisch für die staatliche Europaschule Berlin. Ich hatte von dieser Schule noch nie vorher gehört, sondern erst im zweisprachigen Kindergarten. Ich selbst bin Deutsch-Italienerin. Ich bin nicht ganz zweisprachig aufgewachsen. Ich bin in den 60er Jahren geboren, da war das eher untypisch. Und in den 80ern, als ich Abitur gemacht habe, war das immer noch so, dass es so hieß, naja, als Deutsch ist Hauptsprache, 2 Sprachen verwirren das Gehirn und das darf man alles nicht machen. Und fand es super, als ich dann im Kindergarten gehört habe, es gibt so eine Schule und die meisten Kinder aus diesem Kindergarten sind auch hingegangen. Und so war das irgendwie logisch, dass meine Tochter da auch hingeht. Und als ich das dann kennengelernt habe, war ich sofort begeistert, also, dass es das überhaupt gibt.
Also, eine Generation, die noch erlebt hat, dass Zweisprachigkeit verdächtig ist und dann eine Schule findet, die genau das zu ihrem Programm macht.
Ja, ist total spannend. Und wenn man Daniela den Schulalltag beschreiben hört, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, was die staatliche Europaschule Berlin von einer normalen Grundschule unterscheidet.
Besondere an der staatlichen Europaschule Berlin in den Grundschulen ist natürlich ist der Ganztag. Dadurch ist einerseits der Tag sehr voll, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also diese Kinder haben wirklich ein volles Programm, mehr als an der Regelschule. Aber die Idee dahinter ist, dass sie praktisch den ganzen Tag so ein sogenanntes Sprachbad erleben. Also auch in den alltäglichen Begegnungen, ob sie nun zum Mittagessen gehen oder dann nachmittags spielen. Wir haben an der FINU-Schule dafür gesorgt, als Förderverein, also das heißt Förderverein, dass die Eltern das finanziert und unterstützt haben, dass wir muttersprachliche sogenannte Madrelinguistik eingestellt haben. Das sind ja Minijobber gewesen und sind es heute noch, die dann am Nachmittag oder auch teilweise auch vormittags schon im Unterricht die muttersprachliche Lehrkraft unterstützt haben und dann nachmittags geholfen haben, Schulaufgaben mit zu erledigen oder bei den Aktivitäten in der Freizeit mit unterstützt haben. Und das ist auch die Idee dahinter, dass die Kinder wirklich intensiv beide Sprachen erleben.
Das sogenannte Sprachbad, also nicht nur Unterricht in zwei Sprachen, sondern einen komplett zweisprachigen Lebensraum.
Ja, und oft kommt die Frage, kommen die Kinder da nicht durcheinander? Daniela reagiert darauf ziemlich gelassen.
Das wäre jetzt so eine Frage aus den 80ern.
Ja.
Ja, also die Kinder können das sehr gut unterscheiden. Ja. Das Switchen beherrschen die perfekt. Der Unterricht ist so aufgebaut, also vom Konzept her, dass eigentlich erst in der starken Sprache, sag ich mal, in der Erstsprache eingeschult und alphabetisiert wird und die die Partnersprache dann dazugenommen wird.
Das klingt sehr nach gelebter Normalität und Mehrsprachigkeit. Lass uns bei den Eltern noch eine Sekunde bleiben und ein paar unterschiedliche Perspektiven hören. Wir hatten gerade den italienischen Zweig. Du hast auch mit Eltern aus dem polnischen und aus dem übergreifenden Kontext gesprochen. Fangen wir mit Martin Babitz an, der im polnischen Zweig engagiert ist. Was war für ihn ausschlaggebend?
Er beschreibt sehr klar, warum die staatliche Oberschule zu seiner Familie ganz genau passt.
Wir hatten das große Glück, familiär diese Schule empfohlen bekommen zu haben. Das passte sehr gut in das Profil, in das europäische Profil, das wir haben wollten. Dazu kam noch, dass das Profil hier verstärkt mit der polnischen Sprache verbunden war. Und so kamen wir auf diese Schule. Das heißt, mehrere Sachen. Einerseits gar nicht weit entfernt, also in unserem Bezirk, Wilmersdorf-Charlottenburg. Zweitens, die polnische Prägung und europäische Prägung. Die drei Sachen kamen da zusammen.
Und was hat Sie damals bewogen, Ihr Kind da anzumelden? Wollten Sie da nochmal sprachlichen Schwerpunkt legen oder war es jetzt wirklich nur die Kilometerzahl zur Schule?
Nein, nein. Es war schon uns sehr wichtig, dass wir das Kind zweisprachig aufwachsen, also bilingual aufwachsen lassen können. Das europäische Profil war sehr, sehr wichtig. Und zweitens kam dazu dieses Interkulturelle, also diese Kompetenz, dass das Kind da erwirbt. Und ich will da vielleicht einen sehr wichtigen Aspekt, für uns wichtigen Aspekt nennen. Nach der SESB kann er auch das Abitur erlangen oder in der SESB. Und dieses Abitur wird europaweit anerkannt. Und dann öffnen sich plötzlich die Türen zu den Universitäten, gerade jetzt Sprache Polnisch, wäre das der Schwerpunkt Polnisch, da könnte in Polen zum Beispiel studieren.
Da steckt ziemlich viel drin. Nähe zur Schule, Herkunftssprache stärken, Europaperspektive bis hin zum künftigen Studium.
Ganz genau so ist es. Und Martin Babitz beschreibt dann auch sehr schön, was zweisprachiger Unterricht mit den Kindern macht.
Diese Bilingualität, das ist eine sehr gute Frage, die Sie da ansprechen, weil das ist jetzt keine Fremdsprache, die die Kinder da lernen, sondern es werden die jeweiligen Fächer unterrichtet, wie Geschichte, wie Mathematik oder zum Teil auch Chemie, glaube ich, hatte, wenn es mich nicht täuscht, auch in einer Fremdsprache. Und dann lernen sie den Stoff in der jeweiligen anderen Sprache und das bringt die Kinder weiter. Es öffnet die Sicht, es öffnet die Augen. Die Kinder sehen nicht nur dieses Lokale bei sich, ich wohne in Berlin, das ist mein Platz, sondern plötzlich sehen sie, es geht auch anders. Es öffnet die Welt. Ich glaube, das ist ein großer Türöffner, damit wir uns weiterentwickeln.
Es öffnet die Welt. Das passt doch gut zu dem, was du vorhin über die SESB als Impfstoff auch erfahren hast.
Total. Und dann gibt es noch die Perspektive von Konstantin Sass, der lange in der AG Staatliche Europaschule aktiv war. Er denkt das Modell stark von einer gesamtstädtischen Perspektive und gleichzeitig erzählt er sehr konkret, was die Staatliche Europaschule für seine eigene Familie bedeutet hat.
Die Staatliche Europaschule Berlin trägt unglaublich dazu bei, dass Schüler ganz früh in ihrem Leben lernen, dass Unterschiede keine Barriere sind, sondern dass man voneinander lernen kann. Nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Dass man dadurch, dass man aufeinander angewiesen ist, vielleicht auch in diesem tollen Konzept 50% Deutsch, 50% Partnersprache, ganz früh auch Verantwortung für den Partner übernimmt, für die Schülerinnen und Schüler an der anderen Seite des Tisches, unterstützt, hilft, miteinander Dinge herausarbeitet und dass Schülerinnen und Schüler mit diesem Pfund der frühen Mehrsprachigkeit, der Bilingualität, einen unglaublichen Vorteil haben, weil sie ihnen nämlich dann wesentlich leichter fällt, nachher noch eine dritte oder vierte Fremdsprache zu lernen.
Also drei Elternperspektiven, die sich hier ergänzen. Daniela mit ihrem italienischen Hintergrund, Martin mit dem Fokus auf Polnisch und Europa und Konstantin mit dem Blick auf das Gesamtmodell SESB. Wenn wir aus diesen Geschichten wieder auf die Struktur schauen, wie hat sich die SESB seit den 1990er Jahren denn weiterentwickelt?
Und zwar ziemlich rasant. Aus den 6 Grundschulen von 1992 ist in den 30 Jahren ein richtiges Netzwerk geworden. Es sind 18 Grundschulen, 16 weiterführende Schulen und ein Oberstufenzentrum, das 9 Sprachkombinationen insgesamt hervorbringt. Deutsch mit Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Im ersten Jahrzehnt war das Wachstum stürmisch. Immer mehr Sprachgemeinschaften wollten dabei sein. Eltern und Vereine haben Standorte initiiert und mitgetragen. Ein wichtiger Meilenstein ist das Jahr 2012. Da wird die staatliche Europaschule im Berliner Schulgesetz als sogenannte Schule besonderer pädagogischer Prägung verankert. Ab diesem Moment ist klar, das ist kein befristeter Schulversuch mehr, sondern ein dauerhaftes Element der Berliner Schullandschaft.
Und es gab auch eine umfangreiche wissenschaftliche Evaluation.
Genau, eine große Studie hat sich die SESB im Vergleich zu anderen Schulen angeschaut. Vereinfacht gesagt, in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften sind die Leistungen mit Regelschulen vergleichbar, obwohl ein Teil des Unterrichts in der Partnersprache stattfindet. In Englisch schneiden die SESB-Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt besser ab. Und in den Partnersprachen erreichen sie ein sehr hohes Niveau. Besonders herausgestellt wurden die interkulturellen Kompetenzen, also genau das, was unsere O-Töne eben auch beschrieben haben.
Geschichte ist nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte. Was sind die Baustellen, die sich durch diese Jahre ziehen?
Ja, da gibt es mehrere Ebenen. Eine sehr konkrete Ebene beschreibt wiederum Daniela. Sie spricht über die Bedeutung der Vorschulen und ihre Abschaffung.
Das ist inzwischen anders geworden. Die Vorschulen sind abgeschafft worden. Dadurch ist sozusagen diese, sagen wir mal, das Sprachbad sehr privatisiert worden. Das bevorzugt leider, weil wieder die Familien, die es sich leisten können, zum Beispiel einen privaten zweitsprachigen Kindergarten aufzusuchen und überhaupt sich damit zu beschäftigen.
Ja, Sie sprachen die Eltern gerade an. Können Sie mir sagen, welche Unterstützung erhalten denn die Eltern, die selbst nicht beide Sprachen sprechen?
Früher war das tatsächlich in Berlin möglich, eben durch die Vorschule, ja. Das waren als sogenannte Kiezschulen gedacht und das hat wohl in den ersten Jahren auch funktioniert, dass deutschsprachige Familien, die einfach um die Ecke wohnten, ihre Kinder dorthin geschickt haben und diese Kinder haben erfolgreich die SSB-Schullaufbahn durchlaufen können. Dadurch, dass von Anfang an in den Vorschulen, in der Grundschule die Partnersprache mit aufgebaut worden ist.
Das heißt, man braucht heute mehr Vorwissen oder mehr Ressourcen von zu Hause, um den Einstieg zu schaffen. Das war aber ursprünglich so sicher nicht gedacht.
Nee, war es nicht. Und dazu kommen strukturelle Themen, die Daniela ebenfalls ziemlich klar benennt.
Also ich habe gelernt in den vielen Jahren meines Engagements, ein großes Problem sind die Berliner Bezirke, beziehungsweise wie Berlin regiert wird. Und die Schulen sind, sage ich jetzt mal aus Sicht der SSB, leider in Bezirkshand. Ja, das Konzept ist, für das Konzept ist die Senatsverwaltung verantwortlich, aber sie kann in gewissen Bereichen nicht auf die Bezirke durchgreifen, der Senat, ne? Weil die Liegenschaften und ich weiß nicht was, also wird von Bezirken verantwortet. Die Einschulung. Und deswegen ist es zum Beispiel auch unglaublich mühsam, neue Standorte für SSB-Zweige zu errichten, weil die Bezirke sehr darauf achten, dass die eigenen Kinder beschult werden, aber eigentlich so eine Sprache, egal jetzt, was für eine, ja, berlinweit funktioniert. Und da reibt sich das schon unglaublich. Also wir sind in all den Jahren nicht zu einer Lösung gekommen mit sehr vielen Bezirksstadträten, mit Abgeordneten im Abgeordnetenhaus gesprochen. Daran verläuft schon ganz viel im Sand. Ja.
Also, große Nachfrage, aber ein System, das manchmal zu träge ist, um darauf zu reagieren.
Ja, es scheint gar so. Gleichzeitig aber taucht die SESB inzwischen regelmäßig in Koalitionsverträgen auf, die Mehrsprachigkeit und Erweiterungen ankündigen. Und viele Menschen wie Christiane, Willi, Daniela, Konstantin und Martin sorgen mit ihrer Lobbyarbeit dafür, dass das Thema nicht wieder von der politischen Agenda verschwindet.
Wenn man diese Geschichte in einem Satz zusammenfasst, dann vielleicht so. Aus einer kleinen französischen Elterninitiative mit Nachmittagskursen ist in 30 Jahren ein großes, stadtweites Schulnetz geworden, das Mehrsprachigkeit und Europa jeden Tag im Klassenzimmer lebt, aber auch ständig um Ressourcen, Räume und politische Aufmerksamkeit kämpfen muss.
Genauso ist es. Und da setzen wir mit der weiteren Folge an. Denn in der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum sich Familien ganz konkret für die SESB entscheiden, wie der Schulalltag an verschiedenen Standorten aussieht, welche Rolle Eltern spielen, vom Förderverein bis zur AG der Europa-Union Staatliche Europaschule und welche Zukunftswünsche die Beteiligten für ihre Europaschule haben.
Wenn ihr selbst Erfahrungen mit der SESB habt, sei es als Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder in der Politik, schreibt uns gerne. Abonniert den Podcast und dann verpasst ihr auch keine weitere Folge dieser Staffel.
Und ein großes Dankeschön natürlich an alle, deren Stimmen ihr hier heute gehört habt. An Christiane, Willi, Dr. Daniela Liebscher, Konstantin und Martin Barbitz.
Das war die erste Folge unserer Staffel zur Geschichte der Staatlichen Europaschule Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diese Folge wird durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen des Europe Direct Berlin unterstützt. Europe Direct Berlin wird aus Mitteln der Europäischen Kommission und der Senatskanzlei Berlin finanziert.